Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hacker News täglich, eurem Podcast unter dem Dach von Brie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir wieder einiges aus der Tech-Welt für euch.
Genau. Es geht unter anderem um eine Sicherheitswarnung von CISA zu Angriffen auf die Wasserwirtschaft, einen Bug im Lean-Kernel und den Umstieg von Cursor auf eine neue Abrechnungsanzeige.
Dazu schauen wir auf Neuigkeiten von OpenAI. Neue Regeln für TLS-Verbindungen, das kommende Go-Update und ein frisches Videomodell von ByteDance.
Außerdem gibt es spannende Diskussionen rund um Prototypen, Tests mit Postgres und die Zukunft der Suche.
Und zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die Veröffentlichung von NetBSD 11. Bleibt dran.
Der Hacker-Nachrichtenthread zum Census-Blog über die CISA-Warnung zeigt, wie ernst die Lage für Wasserwerke geworden ist. Konkret geht es um den Angriff auf speicherprogrammierbare Steuerungen, die PLCs, die praktisch jede Kläranlage und jedes Wasserwerk steuern. Laut Census sperren Angreifer Betreiber teils mit geänderten Passwörtern aus und koppeln Anlagen über geänderte IP-Adressen vom Netz ab. Die Folge sind Abkochgebote und dauerhafter manueller Betrieb.
Das klingt nach einem Ausfall des Automatisierungssystems. Bemerkenswert ist ja auch die Zahl in der Census-Erhebung. Über 4000 Rockwell- und Allen-Bradley-Geräte, gut 4000 Siemens-Steuerungen und über 2000 Schneider-Elektrik-Hosts direkt erreichbar. Wichtig ist aber die Einschränkung. Das ist eine reine Expositionsmessung, kein Nachweis, dass ein konkretes Opfer betroffen ist.
Und die betroffenen Hersteller nennt die CISA übrigens namentlich Rockwell Automation bzw. Allen-Bradley, Siemens und Schneider Electric. Ein häufig übersehener Schwachpunkt sind zellulare Modems, die fallen bei Routinescans der Angriffsfläche oft gar nicht auf. Die zentrale Forderung der CISA ist deshalb simpel: öffentlich erreichbare PLCs und andere OT-Systeme gehören komplett aus dem Internet.
Die Kommentardiskussion macht aber noch eine ganz andere Ebene auf. Ein Nutzer, der sich Putschiwalsch nennt, kritisiert scharf, das Thema sei sofort zum politischen Spielball geworden mit Staaten, die auf den Iran zeigen. Er spricht von grober Inkompetenz auf allen Ebenen und nennt es IT Malpractice. Die CISA warne seit rund 15 Jahren, bis zurück in die erste Obama-Regierung, und 2026 hing Versorger immer noch mit Standardpasswörtern direkt am Internet. Wer mehr Aufwand in seinen heimischen Plex-Server stecke, als in Maschinen, die Chemikalien ins lokale Wasser dosieren, der habe die Prioritäten verkehrt.
Und ein Hinweis zur Quelle noch. Der Blog selbst vermerkt, dass die Paraphrase der CISA-Warnung auf vom Nutzer geliefertem Material beruht und nicht auf einem direkten Abruf von der CISA-Website. Auch wenn Trump in dem Fall also nicht falsch liegt, so argumentiert der Kommentator, bleibt die Grundlage eine umstrittene Tool-Zuschreibung. Jetzt ein Thema, das die Beweisprüfergemeinde bewegt hat. Ein Fehler in der Soundness, also der logischen Zuverlässigkeit, des Lean-Beweisassistenten wurde aufgespürt und behoben. Die Geschichte beginnt am 25. Juli, als ein Forscher ein Repository mit einer vermeintlichen Widerlegung der Kollatz-Vermutung veröffentlichte, angeblich ohne die sonst üblichen Lücken. Das hätte eine Sensation sein können, denn die Kollatz-Vermutung ist eines der großen offenen Probleme der Mathematik.
Aber es handelte sich nicht um einen echten Beweis. Die Widerlegung nutzte nämlich einen Bug in der Behandlung verschachtelter, induktiver Typen im Lean-Kernel aus. Ein Kollege reduzierte die vermeintliche Widerlegung am 28. Juli auf einen winzigen Beweis von False, also auf logischen Unsinn, und meldete das als Fehlerbericht Nummer 14.506.
Und hier zeigt Lean ein sehr gutes Tempo. Schon eine Stunde nach dem Bericht wurde der Fix gepusht. Ein Reviewer schlug Verbesserungen vor. Danach wurde er gemerkt und neue Patch-Releases sind erschienen. Am 1. August veröffentlichte Lean-Chefarchitekt Leonardo de Mura, der bei AWS arbeitet, das zugehörige Postmortem.
Was war technisch passiert? Wenn der Kernel ein verschachteltes Vorkommen unter einem induktiven Typ eliminiert und die Parameter dieses Typs nur scheinbare Formparameter sind, also in den Konstruktorfeldern gar nicht auftauchen, dann verschwinden sie aus dem erzeugten Hilfstyp und entgehen so der Typprüfung. Ein falsch getyptes Argument an dieser Stelle konnte den Kernel dazu bringen, einen Beweis von False zu akzeptieren.
Beruhigend ist dabei zweierlei. Erstens ist der Fehler nur über Metaprogrammierung erreichbar. Man muss die induktive Deklaration direkt an den Kernel schicken, wobei das Frontend solche falsch getypten Terme abfängt. Und zweitens handelt es sich um einen Implementierungsbug, nicht um ein Loch in Leans zugrunde liegender Theorie. Die Diskussion dreht sich im Thread noch um die Frage, warum der Kerntest für den unabhängigen RISC-basierten Lean-Kernel, den Proof-Checker von Chris Bailey, diesen Fehler nicht gefunden hatte.
In jedem Fall eine lehrreiche Geschichte. Sie zeigt, wie schnell ein scheinbarer Gegenbeweis zu einem großen Theorem an genau solchen Implementierungsfehlern zerbrechen kann. Und wie gründlich die Community hier noch am selben Tag reagiert hat.
Und weiter geht's mit einer Änderung, über die viele Cursor-Nutzer gerade frustriert sind. Der KI-Code-Editor hat am 31. Juli die Nutzungsseite für Selbstbedienungspläne umgestellt. Statt Dollarbeträgen zeigt sie jetzt nur noch Tokenmengen an. Ein Nutzer namens James im Forum unter Bingdur unterwegs berichtet, er habe die Seite gezielt zur täglichen Kontrolle seiner Ausgaben genutzt und finde keinerlei Einstellungen, um zur Dollaranzeige zurückzuschalten.
Das klingt für Teams mit gemeinsamem On-Demand-Kontingent besonders ärgerlich. Wenn man die persönliche Nutzung nicht mehr in Geld nachvollziehen kann, wird die Budgeteinschätzung schwerer. Andere Nutzer vermissen die Dollarangabe ebenfalls und einer fordert mehr Transparenz über die Kosten pro Anfrage. Aber ein Mitarbeiter, Kevin Nielsen, hat im Thread geantwortet mit einer klaren Begründung.
Er erklärt, Enterprise-Pläne zeigen weiterhin Dollars, individuelle Pläne bewusst nicht mehr. Der Grund ist, dass individuelle Pläne großzügige inkludierte Nutzung haben und die früher kurzzeitig angezeigten Dollarbeträge oft höher wirkten, als die tatsächlichen Plankosten wirklich sind. Beim Plan Ultra läuft die Abrechnung tokenbasiert und nutzungsabhängig. Inkludierte Nutzung erscheint als included und nur On-Demand-Nutzung zeigt überhaupt Dollars in der Kostenspalte.
Wer die Werte trotzdem braucht, findet sie laut seiner Antwort im Dashboard unter Spending, Stichwort On-Demand-Spending, und im CSV-Export der Nutzungsseite. Aber, und das ist die Pointe, später hat er präzisiert, dass genau diese am selben Tag ausgerollte Änderung die Spendmetrik und die Kostenspalte entfernt hat. Das Nutzungs-CSV enthält also gar keine Dollarkosten mehr. Teams-Administratoren sehen pro Nutzer nur noch Gesamtsummen, eine Aufschlüsselung pro Modell gibt es für Selbstbedienungsteams und Einzelpläne nicht.
Und es betrifft offenbar auch die API. Ein Nutzer dokumentiert, dass Felder für berechnete Kosten und Tokenbeträge seit dem 31. Juli genullt bzw. entfernt sind. Für alle, die Verbrauch und Ausgaben eng kontrollieren wollen, ist das eine spürbare Verschlechterung der Transparenz. Selbst wenn man die Begründung mit der grandiosen inkludierten Nutzung nachvollziehen kann. Und zum Abschluss ein Blick nach Kanada, wo die Regierung vergangene Woche die UN-Konvention gegen Cyberkriminalität unterzeichnet hat. Drei Ministerinnen und Minister priesen dabei vor allem die Kinderschutzbestimmung und die Menschenrechtsschutzgarantien, die als unter den stärksten eines internationalen Strafrechtsvertrags überhaupt beschrieben wurden. Doch der Jurist Michael Geist widerspricht in einem Artikel vom 23. Juli deutlich.
Sein zentraler Vorwurf, das sei gar kein primärer Cybercrime-Vertrag, sondern ein weitreichendes grenzüberschreitendes Überwachungs- und Beweisübertragungsabkommen. Kanada habe ursprünglich dagegen abgelehnt und führende Menschenrechtsgruppen sowie 20 kanadische Organisationen und Expertinnen hätten zur Ablehnung geraten. Wichtig ist dabei, die Unterzeichnung schafft keine bindenden Verpflichtungen. Die bräuchte erst die Ratifizierung.
Die Vorgeschichte ist besonders pikant. Der Vertrag begann 2017 als russische Initiative und sollte die bewährte Budapester Konvention des Europarats verdrängen. 2019 stimmte Kanada gemeinsam mit den USA und der EU gegen die Aufnahme der Verhandlungen und warnte vor der Ausweitung staatlicher Überwachung. Beim Unterzeichnungstermin im Oktober in Hanoi war Kanada nicht dabei, ebenso wenig wie die USA, Neuseeland, Japan, die Niederlande, Italien, Norwegen, Dänemark und Finnland.
Unter den dortigen Unterzeichnern waren dagegen Russland, China, Iran, Nordkorea, Belarus, Kuba, Venezuela und Saudi-Arabien, aber auch Großbritannien, Australien, Frankreich, Deutschland und die EU. Und 9 Monate später unterzeichnete Kanada dann doch, ohne zu erklären, was sich in der Zwischenzeit geändert habe. Die Kritikpunkte betreffen unter anderem Verfahrensbefugnisse, die für eine breite Palette elektronischer Beweise gelten. Ein Ansatz, der aus Sicht der Kritiker den Überwachungsstaat stärkt, statt Cyberkriminalität zu bekämpfen.
Für uns bleibt als Kernbotschaft, die Unterschrift ist politisch symbolisch, rechtlich aber noch nichts Bindendes. Und ob Kanada ratifiziert, hängt stark davon ab, ob es die versprochene Transparenz über kritische Streitpunkte in den nächsten Monaten wirklich liefert. OpenAI hat Anfang August 10 neue Ergebnisse aus Mathematik und theoretischer Informatik veröffentlicht unter dem Titel 10 Advances in Mathematics and Theoretical Computer Science. Es geht um Probleme, die mindestens ein Jahrzehnt, meist deutlich länger, ohne Fortschritt offen waren. Und alle 10 Lösungen sollen von einer internen Version des nächsten Modells Astra stammen.
Das klingt nach einer ziemlichen Ansage. Wie ist das technisch gelaufen?
Die Tokenkosten für die Lösungen sollen laut OpenAI bei grob $2.000 zu den Sol-API-Preisen liegen. Menschen haben die Manuskripte mit genau demselben Modell vorbereitet, das dann jeden Beweis als sogenanntes Lean-Zertifikat formalisiert hat, also maschinell überprüfbar gemacht. Und zu jeder Lösung gibt es eine Erzählung des Denkprozesses von dem Modell selbst.
Interessant, das erinnert an den Mai, als OpenAI bereits eine KI-generierte Widerlegung der Erdős-Unit-Distance-Vermutung geteilt hatte.
Genau. Und parallel läuft die Initiative ChatGPT for Academic Researchers. 1.00.000 Wissenschaftler und Mathematiker sollen kostenlosen Zugriff auf die besten ChatGPT-Modelle bekommen. Inhaltlich decken die 10 Ergebnisse einiges ab, minus hochdimensionale Geometrie, Kodierungstheorie, arithmetische Schaltungskomplexität, Gruppentheorie, Operatoralgebren, Quantenkomplexität, Gitterkryptographie und Extremalkombinatorik.
Was sind denn die konkreten Resultate?
Unter anderem obere Schranken für die Kugelpackungsdichte bis zur Cohn-Elkies-Schwelle, exponentiell verbesserte Schranken für binäre und hochdimensionale sphärische Codes, die Existenz von Non-Suffig-Gruppen, eine Widerlegung von Connes Rigiditätsvermutung, neue untere Schranken für das permanent in arithmetischen Schaltkreisen, ein exponentielles Parallelrepetition-Theorem für allgemeine Zweispieler-Quantenspiele und Polynomialfaktorhärte bei der Approximation beim Closest-Vector-Problem. Weiter im Thema Kryptographie und Sicherheit. Die IITF hat im Juli mit der RFC 10015 2 veraltete Schlüsselaustauschverfahren für TLS, 1. Februar und DTLS, 1.2. offiziell abgekündigt, Diffie-Hellman über endliche Körper sowie RSA. Das Dokument trägt den Titel Deprecating Obsolete Key Exchange Methods in TLS, 1. Februar in DTLS, 1. Februar und aktualisiert dabei 17 bestehende RFCs.
Also der klassische Handshake, der bei TLS 1. Februar noch gängig war. Warum ist er jetzt raus?
Vor allem, weil nicht-ephemere Verfahren keine Forward Secrecy bieten. Dazu kommen konkrete Angriffe, der Raccoon-Angriff auf Finite Field DA, der bei Wiederverwendung öffentlicher Schlüssel Timing-Seitenkanäle öffnen kann, und Invalid Curve-Angriffe auf ECDA bei Schlüsselwiederverwendung.
Und um die 1024-Bit-Gruppen stand es auch nicht gut, oder?
Genau, da gibt es keine Aushandlung der Gruppe, kleine Untergruppen und verbreitete 1024-Bit-Gruppen mit wenig Abstand zum aktuellen diskrete Logarithmusrekord von 795 Bit. Wenige sehr große Berechnungen könnten also einen relativ großen Anteil des FFDHE-Verkehrs entschlüsseln. Wichtig, die Regeln gelten nur für TLS, 1. Februar mal TLS 1.0 und 1. Januar waren schon früher abgekündigt und TLS 1. März nutzt die betroffenen Algorithmen gar nicht erst. In der Hacker-News-Diskussion gab es dann die naheliegende Frage, warum nicht einfach komplett auf TLS 1. März umsteigen?
Und was war die Antwort?
Der Einwand, man bricht lieber massenhaft bestehende Installationen und verlangt obskure Konfigurationsdateiänderungen, statt die Leute dort weiterlaufen zu lassen, wo sie vorher standen. Ein pragmatischer Streit also zwischen Abwärtskompatibilität und dem Wunsch, das alte Zeug endlich loszuwerden. Auf der anderen Seite gibt es auch gute Nachrichten für alle, die mit Go arbeiten. Go 1.27 steht kurz bevor und auf dem Victoria Metrics Blog gibt es einen interaktiven Rundgang zu den Neuerungen, geschrieben von Jesus Espino, datiert auf den 31. Juli.
Was ist denn die Headline dieser Version?
Generische Methoden. Vor Go 1.27 konnten nur Funktionen auf Paketebene generisch sein. Jetzt darf auch eine Methodendeklaration eigene Typparameter unabhängig vom Receiver deklarieren. Aber es gibt Einschränkungen. Interfaces dürfen weiterhin keine typparametrisierten Methoden deklarieren und eine generische Methode kann kein Interface erfüllen. Der Compiler meldet dann Interface method must have no type parameters.
Und was bringt die Version noch so?
Schlüssel in Struct-Literalen dürfen jetzt beliebige gültige Feldselektoren sein, also auch Promoted-Felder eingebetteter Structs. Und die Funktionstyp-Inferenz wurde auf alle Kontexte mit erwartetem Funktionstyp verallgemeinert Auch bei Konvertierungen und zusammengesetzten Literalen, wo man Typargumente vorher ausschreiben musste.
Gibt es auch etwas an der Performance?
Ja, der Compiler erzeugt size-spezialisierte Allokationsroutinen. Damit werden kleine Allokationen unter 80 Bytes um bis zu 30% billiger, mit einem erwarteten Gesamtgewinn von etwa 1% in allokationsintensiven Programmen und rund 60 Kilobyte zusätzlichem Aufwand.
Der Beitrag führt übrigens eine Reihe fort, die Anton Sijanow mit Go 1.2, 2 bis 1.26 begonnen hat und der jetzt aufgehört hat. In Hacker News wurde er von Higson 10 eingereicht, der zusätzlich auf die Beispiele unter go.dev verwiesen hat.
Zum Schluss noch ein Blick auf die Video-KI. ByteDance hat am 31. Juli Seedance 2. Mai offiziell vorgestellt, ein neues Videogenerierungsmodell auf Basis der multimodalen Audio-Video-Architektur von Seedance 2.0.
Was kann die neue Version mehr als die alte?
Die Einpassgenerierung wurde von 15 auf 30 Sekunden verlängert und durch mehrere Verlängerungsrunden sollen mehrminütige Videos mit konsistenter Figuren, Umgebungs- und Erzählkontinuität entstehen. Pro Durchgang sind bis zu 30 Bilder, 10 Videoclips und 10 Audioclips als Referenzmaterial möglich und die Bearbeitung erfolgt zeitstempelgenau, ergänzt um Greenscreen, Kameraperspektiven und referenzbasierte Bearbeitung.
Und wo kommt das Ganze raus?
Der Rollout läuft über Jimming AI, Dubao Pro und weitere Plattformen. Ein API-Zugang über Byte plus Model Arc ist laut Ankündigung angekündigt.
In der Hacker News-Diskussion gab es dann auch die grundsätzliche Frage, ob der eigentliche Nutzen solcher Videomodelle nicht nur Desinformation und Spam ist.
Da kamen unterschiedliche Positionen zusammen. Manche verwiesen auf Unterhaltungswert und Pädagogen, die damit höherwertige Erklärungen erstellen. Andere sahen Potenzial für Regisseure und Filmemacher, Szenen zu realisieren, die sonst nicht möglich wären, räumten aber viel Slop ein. Wieder andere nannten Pornografie und ein Kommentator hielt das unironisch für vielleicht ethischer und meinte, generative Kunstmodelle täten mehr Schaden als Nutzen, anders als Codemodelle.
Und wie wurde die Trennung zwischen Code und Kunst begründet?
Ein Kommentator hat es so differenziert, Code sei wegen klarer Metriken relativ unbedenklich, die Delegation von Entscheidungsfindung und Denken an Modelle dagegen schädlich. Er berichtet aus Büros von KI-Analysen als PowerPoint-Deck, die auf eine vorgefasste Schlussfolgerung hin fehlgepromptet wurden. Es gibt da einen Blogpost von Alexi Gladstone, der ein neues Trainingsparadigma für KI-Modelle vorstellt, das im Netz ordentlich Diskussion ausgelöst hat. Die Idee nennt sich Explorative Modeling, kurz XM. Und sie will die Art, wie wir Generativmodelle vorab trainieren, um eine dritte Achse erweitern, komplett neue Generierung von Anfang bis Ende.
Der zentrale Ansatz dahinter ist, dass mehr Erkunden die Modelle stetig verbessert, über Bilder, Video und Sprache hinweg. Und die Gewinne wachsen mit dem Maßstab. Je mehr Daten, desto besser, je mehr Parameter, desto besser. Konkret heißt das in Zahlen. 7,5% Verbesserung mit der Datenmenge, knapp das Fünffache mit der Parameterzahl.
Und dabei sollen die Einsparungen enorm sein. Mehr als 6-fache Sample-Effizienz, mehr als 4-fache Recheneffizienz und fast 50% bessere Parameterausnutzung. Und bei Steuerungsaufgaben erreicht dieses Modell das Niveau von Diffusionsmodellen mit bis zu 256 mal weniger Rechenaufwand in der Inferenz.
Der Ausgangspunkt ist das sogenannte Durchschnittsproblem. Trainiert man auf viele gültige Antworten, lernt das Modell deren Mittelwert. Statt eines scharfen Bildes bekommt man einen braunen Fleck, statt eines klaren Worts ein verschmiertes The, statt eines Punktes auf der Dartscheibe die Mitte. Moderne Modelle, von LLMs über Diffusionsmodelle bis hin zu neueren Ansätzen, umgehen das, indem sie die Generierung in kleine Schritte zerlegen, bei denen es jeweils ungefähr eine richtige Antwort gibt.
In der Diskussion wird die Arbeit als wichtig, wirkungsvoll und einfach umzusetzen gefeiert. Und es gibt einen Pseudocode-Vergleich auf der GitHub-Seite. Interessant ist die Frage, ob sich der Ansatz auch auf autoregressive LLMs oder auf Hybride wie diffusen Gamma übertragen ließe. Und ein Kommentator formuliert es bedingt, wenn die Zahlen real sind und sich auch in größerem Maßstab halten, dann sei praktisch jedes zuvor trainierte Bildmodell obsolet minus ein großes Wenn, aber eine kühne Aussage. Wechseln wir zu einem anderen Thema im Feed, ein Blogartikel von August 2023. Der eine ziemlich harte These vertritt, Google habe mitgeholfen, die Verbreitung von RSS-Feeds zu zerstören. Die Argumentation folgt einem Muster, das wie Embrace, Extend, Extinguish wirkt, umarmen, erweitern, auslöschen.
Frühe Chromium-Versionen hatten einen eingebauten RSS-Button, der ohne Begründung wieder verschwand. FeedBurner wurde 2007 übernommen, die zugehörigen APIs wurden 2012 dicht gemacht und 2022 die meisten Dienste samt E-Mail-Abos entfernt. Google Reader wurde 2013 eingestellt, offiziell wegen zurückgegangener Nutzung, während ein damaliger Google-Ingenieur sagte, dass es ständig Versuche gegeben habe, das Projekt zu beenden. Und selbst Google Alerts verlor 2013 die RSS-Zustellung, holte sie aber nach Gegenwind zurück.
In den Kommentaren herrscht viel Empörung. Ein Kommentator antwortet schlicht mit zwei Worten, die ich hier nicht wiederhole. Interessanter ist die persönliche Ebene. Jemand beschreibt den Tod von Google Reader als Wendepunkt. Er habe damals bei Google arbeiten wollen und geglaubt, das Unternehmen lerne, gutes Geschäft mit guter Kundenbehandlung zu verbinden. Danach sei seine Haltung von großartig zu irgendwie böse gekippt. Eine andere Stimme sagt, das Ende von Google Reader habe sich angefühlt wie der Beginn vom Ende des Internets.
Und die Frage, was Google vom Aus von RSS gehabt haben soll, beantworten Kommentatoren mit einem Motiv Werbeeinnahmen. In RSS-Feeds lassen sich Anzeigen nicht leicht unterbringen und der Wegfall lenkte die Nutzer Richtung eigene Plattformen. Ein klassischer Fall von Plattformmacht, der bis heute nachhallt.
Von düsteren Plattformgeschichten zu einem pragmatischen Entwicklerthema, Branduhr schreibt über ein Go- und Postgres-Testpaket namens PG-TestDB, das Tests deutlich beschleunigen soll. Die Grundidee ist geschickt, statt Migrationen von Grund auf laufen zu lassen, klont man eine fertige Postgres-Datenbank. Und zwar über Template-Datenbanken, also ein Einkommando-Klonen bestehender Datenbanken.
Beim Klonen kopiert Postgres die Dateien in kleinen Seitenblöcken. Und das ist viel schneller, als Migrationen direkt auszuführen oder schwere Docker-Umgebungen hochzufahren. Gemessen in der Testsammlung von River, das Klonen braucht im Schnitt knapp unter 100 Millisekunden pro Test. Das Erstellen und Migrieren von Grund auf ähnlich, auch um die 100 Millisekunden. Aber hier kommt der eigentliche Trick. Weil River fertige Testschemas pol, lit und wiederverwendet, sank die Gesamtlaufzeit auf rund ein 3,5 Still, von gut 51 Sekunden auf unter 15. Die Einrichtung selbst fällt dadurch auf 10 bis 20 Millisekunden.
Im Kommentarbereich dreht sich die Diskussion um weitere Beschleunigungen. Jemand schlägt vor, Postgres auf eine RAM-Disk zu legen, also in den Arbeitsspeicher. Dagegen hält ein anderer, wer F-Sync abschaltet, bekommt praktisch denselben Speedup, ohne dass ein großer Test den gesamten RAM belegt. Und eine dritte Stimme ergänzt, dass schon das Abschalten des synchronen Commits den Großteil des Gewinns bringt, ohne dass man bei einem Crash Datenkorruption befürchten muss. Auf einem Mac war der Nutzen im Benchmark allerdings nur leicht.
Brandur selbst verweist dabei darauf, dass der Autor des Pakets genau diesen Punkt in der README macht. Auch Festplattenvarianten, selbst ohne F-Sync, erlauben den Speedup. Am Ende bleibt eine klare Empfehlung. In der Doku wird PG-TestDB für End-to-End-Testfälle ans Herz gelegt.
Und dann ist da noch ein Bug-Report im Hacker News Forum, der eine interessante Doppelgeschichte erzählt. Einmal um einen echten Softwarefehler, einmal um die Frage, wie wir mit KI-geschriebenen Analysen umgehen. Es geht um die Suchmaschine RipGrep in der Version 15.2.0. Unter Linux bei der Suche in sehr großen Verzeichnisbäumen mit hoher Parallelität stürzt das Programm hin und wieder mit einem Speicherzugriffsfehler ab.
Gefunden wurde der Fehler merkwürdigerweise zuerst in einem RipGrep, das in einem KI-Codierungstool mitgeliefert wurde. Das Binary war Byte für Byte identisch mit einem unabhängig reproduzierten Bild. Zur Reproduktion hat ein KI-geschriebenes Programm einen Baum mit rund 20 GB Daten über fast 2 Millionen Dateien erzeugt. Lässt man RipGrep dann in einer Schleife nach einem nicht vorhandenen Suchbegriff suchen, tritt der Absturz auf einem 24-Kernsystem typischerweise nach etwa einer Minute auf, vorausgesetzt genug RAM, damit der Baum in den Kernel-Cache passt.
Der eigentliche Knackpunkt ist die Absturzstelle selbst. Eine Integritätsprüfung über Speichermetadaten, ausgelöst in einem Speicherallokationsaufruf, der aus der Verzeichnisauflistung herauskommt. Im Thread wird auf eine tiefere Analyse im Repository des Melders verwiesen. Und jetzt die Kontroverse. Mehrere Kommentatoren halten diese Analyse für offensichtlich von einem KI-Agenten geschrieben. Einer nennt sie seelenlosen, unlesbaren KI-Müll. Ein anderer findet es schlimm, überhaupt einen KI-generierten Bug-Report lesen zu müssen. Und wieder andere lesen sie zwar, bezweifeln aber, ob sich die Mühe angesichts des Nutzens wirklich lohnt.
Damit bleibt ein doppelter Eindruck. Einerseits ist da ein solide dokumentierter, reproduzierbarer Bug in einem weit verbreiteten Werkzeug, das ist wertvolle Arbeit. Andererseits zeigt die Debatte, wie gespalten die Community ist, wenn KI-Agenten in technische Analysen einsteigen. Die Qualität der Analyse ist am Ende vielleicht weniger das Problem als die Rezeption.
In der Hacker-News-Diskussion zu Anuradha Veeramans Essay »The Prototype Isn't the Product« geht es um eine ziemlich zugespitzte These. KI verkürzt den Weg bis zur ersten funktionierenden Version dramatisch, aber sie schließt die Lücke zwischen Prototyp und produktionsreifem System kaum. Veeramann beschreibt aus der Praxis, wie Prototypen unter Last zusammenbrechen, keine Fehlerbehandlung haben, sogar API-Zugangsdaten leaken können und wie das Datenmodell schon beim zweiten Nutzer auseinanderfällt. Die eigentliche Arbeit sei eben Urteilsvermögen, was man baut, wie man es strukturiert, was man aufschiebt und wann man Nein sagt.
Genau diesen Satz zitiert ein Kommentator wörtlich und ein anderer stimmt zu, fragt aber berechtigt, was heißt eigentlich Production Grade? Für ihn ist es nicht mehr Komplexität oder übertriebenes Fehlerbehandeln, sondern eher ein gemeinsames Verständnis des Systems im Team. Ein weiterer Kommentator ergänzt, Produktionsreife bedeutet typischerweise, dass Nutzer das System im echten Betrieb battle-tested haben.
Er hält die Grundaussage aber vielleicht übertrieben, weil KI manche Feedbackschleife beschleunigen kann. Trotzdem bleibe der eigentliche Flaschenhals die Nutzerfeedbackschleife selbst. Wenn ein Tag Programmieren auf 15 Minuten schrumpft, man aber Wochen damit verbringt herauszufinden, was überhaupt gebaut werden muss, dann ist die Ersparnis nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es gibt auch direkte Widersprüche in den Kommentaren. Ein paar Nutzer behaupten schlicht, doch, das hätte KI bei ihnen geschafft. Andere fordern dann eben ein vollständiges Argument dafür.
Interessant ist auch der Blick auf die Jobangst am Rande der Diskussion. Ein Kommentar sagt, die Angst ist eigentlich gar nicht der Jobverlust, sondern der Marktwertverlust, weil KI das Fähigkeitsminimum der anderen Bewerber anhebt. Ein anderer sieht den Hauptgrund eher darin, dass es vielleicht weniger offene Stellen gibt.
Das bleibt dann aber bei der eigentlichen Erkenntnis, KI macht das Bauen schneller, nicht das Entscheiden. Und genau das Entscheiden bleibt die eigentliche Arbeit.
Weiter geht es mit einem Release, das viele lange erwartet haben. NetBSD 1.1.0 wurde am 1. August veröffentlicht, angekündigt von Martin Husemann im NetBSD-Blog. Die ISO-Images sind jetzt aufgeteilt in kleinere Versionen unter 700 MB für CD-ROM und volle DVD-Images. Für USB-Sticks nutzt man DIE.img-DATEIEN. Für AM-Geräte gibt es ein mit U-Boot vorkonfiguriertes Image.
Der Beitrag weist aber auch offene Sicherheitslücken aus, allein 3 Stück. Eine betrifft die Audioschnittstelle mit einem fehlenden lokalen Privilegiencheck, mit dem Workaround, die Gerätedatei schlicht zu entfernen. Dazu kommen 2 remote auslösbare Probleme im Paketfilter, ein Null-Pointer-Fehler bei EP-Filter und ein Use-After-Free in der Fragment-Reassembly bei PIV. Der Beitrag betont, dass beide letztgenannten standardmäßig in keinem Release-Kernel enthalten sind.
Die Fixes sollen kurz nach 1.1.0 in den Stable-Zweig und in das kommende 11. Januar einfließen. 11. Januar ist innerhalb der nächsten 2 Monate angepeilt. In der Diskussion fragt jemand, wie gut sich NetBSD denn als täglicher Begleiter eignet. Ein Kommentator antwortet, es sei bei weitem nicht wie Linux, manches könne aber besser sein. Ein anderer sagt, das hänge stark von der Hardware ab. Es gäbe schließlich viele Geräte, die Linux gar nicht mehr unterstütze.
Und dann kommt natürlich die Bluetooth-Frage auf, weil OpenBSD das ja bis heute nicht hat. Da stellt sich heraus, NetBSD hat Bluetooth seit 20 Jahren, während OpenBSD seinen Bluetooth-Support aus Sicherheitsgründen wieder entfernt hat. Das eine ist eine Lücke, das andere eine bewusste Entscheidung.
Und ein Kommentar fasst es schön zusammen. NetBSD sei ein hochwertiges, uraltes Relikt aus Berkeley aus den 1970er Jahren. Und genau das macht für viele seinen Charme aus, wenn man von hier aus an die kommende Version 11.1 denkt.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Runde angelangt. Wir haben unter anderem über die CISA-Warnung zur Wasserinfrastruktur, 10 neue mathematische Ergebnisse von OpenAI und das Update von Go 1.27 gesprochen.
Genau. Dazu kam NetBSD 1.1.0, das neue Videomodell Seedance 2. Mai und die Tokenumstellung bei Cursor. Ein volles Programm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.